In der heutigen Folge von Get Hired sind wir in Mannheim bei Exeter. Wir sprechen mit Peer, Marc und Gabriela darüber, wie IT-Consulting heutzutage stattfindet und vor allen Dingen, wie man bei den wichtigen Trends up-to-date bleibt. Bleibt dran! Willkommen bei Get Hired. Mein Name ist Benjamin Weller, Co-Founder von Hired, das Early Career Network für Studierende und Young Professionals. Get Hired ist ein Podcast, der sich zum Ziel gesetzt hat, Insider-Informationen der Berufswelt zu enthüllen. Bleibt dran, um von tollen Gästen zu erfahren, wie ihr eure Karriere startet. Willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir sind heute in Mannheim bei Exeter und wir haben drei tolle Gäste bei uns zu Gast, und zwar Gabriela, Marc und Peer. Vielen Dank, dass wir bei euch sein dürfen.
Hi.
Danke für die Einladung.
Ihr drei, mögt ihr euch mal kurz vorstellen, wer seid ihr?
Ja, ich fange mal an. Ich bin die Gabriela. Ich bin seit knapp 3 Jahren bei Exeter, hier als Senior Recruiting Expert, überwiegend für unseren Mannheimer Standort verantwortlich. Ich betreue alles rund um die Kandidatinnen und Kandidaten und nebenbei auch noch das Thema Employer Branding und Personalmarketing.
Top, da mache ich weiter. Ich bin der Marc. Ich bin ein bisschen länger schon bei der Exeter. Ich bin seit über 5 Jahren hier. Ich habe direkt nach dem Studium, habe Wirtschaftsinformatik studiert, habe dann direkt hier angefangen. Relativ klassisch für uns als Java Backend Entwickler. Habe dann auch ganz viel im Frontend gemacht und habe viel Angular entwickelt. Bin mittlerweile in den Projekten vor allem für Architekturthemen, Konzeptionelles verantwortlich, bin da auch stark immer im Kundenkontakt. Und neben meiner Rolle im Projekt habe ich seit Anfang des Jahres auch ein eigenes Team hier bei der Exeter. Das heißt, ich bin auch als Führungskraft tätig und schaue, dass sich unsere Mitarbeiter stetig weiterentwickeln.
Wunderbar. Danke nochmal, dass du heute auch da bist. Mein Name ist Peer. Ich bin am längsten von uns drei bei Exeter. Ich bin jetzt in meinem 11. Jahr, habe hier tatsächlich mal als Studi angefangen, während meinem Master noch die Abschlussarbeit dort gemacht, dann Full-Stack-Entwickler und habe dann diverse Kundenprojekte betreut und mittlerweile bin ich Partner bei der Exeter in der IT-Beratung.
Mega, jetzt habt ihr schon ein bisschen was angesprochen, bei euch geht es um IT. Könnt ihr mal so ein bisschen sagen, was ist Exeter?
Ja, Hightech with a Heartbeat, sagen wir normalerweise. Das ist unser Claim. Ich würde sagen, wir fokussieren uns stark darauf, den digitalen Wandel in Deutschland hauptsächlich voranzutreiben. Haben wir einen starken Fokus drauf. Bedeutet für uns, wir entwickeln nachhaltige Software für unsere Kunden. Alles, was du nicht von der Stange kaufen kannst, kannst du bei uns kaufen. Das heißt, keine Standardsoftware, die man lizenziert, sondern alles, was man eben heute individuell programmieren muss, wird von uns gebaut. Da ist irgendwie alles dabei, von mobilen Applikationen, die direkt am Kunden sind, bis aber zu prozessgetriebenen Backend-Applikationen, die nur der individuelle Mitarbeiter des eigenen Unternehmens dann sieht.
Habt ihr so ein paar Beispiele? Weil ich finde es bei IT immer so ein bisschen schwierig greifbar, bis dann jemand sagt, okay, als du heute Morgen bei einer großen Fastfood-Kette irgendwas bestellt hast, hast du unsere Sachen verwendet. Ja,
haben wir. Also ich kann gern mal auch ein bisschen so einen Eindruck geben, in was für Projekten ich schon war und welche meine Highlights so waren. Also grundsätzlich kann man sagen, wir sind da auch gar nicht irgendwie spezialisiert auf Branchen oder irgendwelche Kunden, sondern wir sind da wirklich super breit aufgestellt, machen eigentlich alles, was gebraucht wird, kann man so sagen. Ich habe so 2 Highlight-Projekte die letzten Jahre mit betreuen dürfen. Eins war sicher bei einem Energiedienstleister. Da haben wir wirklich auf der komplett grünen Wiese gestartet. Also wir haben mit denen sogar eine, ich sag mal, Tochterfirma ausgegründet, ein Startup gegründet und haben dann mit diesem Energiedienstleister zusammen quasi eine Plattform geschaffen, also eine Online-Plattform, eine Website, wo private Vermieter quasi viel einfacher, als es heute vielleicht mit Excel und Co. möglich ist, die Betriebskostenabrechnung verwalten können, das heißt ihre Mieter pflegen können, dann die Betriebskostenabrechnung erstellen, die wiederum ausdrucken und an die Vermieter versenden. Das heißt, die ganze Abwicklung, was ein super spannendes Projekt war, weil es wirklich von Anfang an mit auch Namensfindung dieses Startups, Entwicklung der ganzen Backend-Architektur des Frontends bis dann wirklich auch zum Go-Live und das erste Feedback wirklich von den tatsächlichen Endnutzern. Super spannendes Projekt, richtig cool. Und aktuell bin ich bei einem Automobildienstleister im Projekt, wo wir so ein bisschen das Testen der Elektronik, Bauteile des Fahrzeugs quasi ja, in die Cloud bringen, das Ganze so ein bisschen automatisieren. Ist auch ein sehr, sehr großes, langfristiges Projekt. Auch macht extrem Spaß. Da vielleicht auch neben der ganzen Technik, die extrem Spaß macht, ist es natürlich da auch immer die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Kollegen. Jeder bringt irgendwie einen anderen Skill mit. Die Zusammenarbeit mit den Kunden. Jeder Kunde ist auch anders. Welche Anforderungen hat er wirklich? Genau.
Jetzt hast du schon gesagt, okay, ihr habt dann auf der grünen Wiese angefangen bis hin zu die ersten Kunden nutzen das. Das ist ja schon ein extrem umfangreiches Projekt dann, wo du dann auch so nicht nur die Technik hast, sondern hast du ja auch so mit, hast du ja auch so Themen wie, hey, also Marketing, Finanzen, also du baust ja quasi ein ganz eigenes Unternehmen dann auf.
Genau, und das ist, glaube ich, auch das, was uns so ein bisschen auszeichnet, dass wir tatsächlich diese ganze Wertschöpfungskette bedienen. Also wir haben, wie du sagst, Kollegen, die kümmern sich einfach darum, erstmal, was will der Kunde, das heißt Requirements Engineering, vielleicht auch erstmal einen kleinen Prototyp mit dem Kunden designen und auf die Beine stellen, ist es überhaupt tragbar, ist es lauffähig, funktioniert es, und wenn quasi diese Anforderung klar ist, dann geht es ein bisschen über, mehr so Richtung wirklich dann Softwareentwicklung, Developer-Team, das heißt, wir setzen das dann auch wirklich um und es geht natürlich auch noch weiter, irgendwann ist das ganze Projekt auf die Beine gestellt, das Produkt ist entwickelt und dann betreuen und warten wir das natürlich auch weiter, das heißt, wirklich da die komplette Bandbreite.
Wie da würde ich noch was ergänzen, weil ich ja auch auf der Kandidatinnen- und Kandidatenseite unterwegs bin. Viele fragen, ich habe gar keine Informatik studiert, kann ich trotzdem zu euch kommen? Ja, also wir suchen ja nicht nur ITler natürlich mit Schwerpunkt, aber wir haben natürlich auch methodische Beraterinnen und Berater, das heißt Scrum Master, agile Coaches, Business Analysten, Projektmanagerinnen, Projektmanager, die dann auch mit in die Projekte reingehen, weil klar, oft ist es nicht nur damit getan, dem Kunden eine neue Webseite zu bauen, sondern da gehört natürlich viel mehr noch mit dazu in der Vorbereitung, in der Nachbereitung währenddessen. Das bilden wir auch mit ab.
Das wäre so meine nächste Frage gewesen. Also das hört sich ja unglaublich komplex an im Vergleich zu, okay, ich habe hier ein kurz kleines Projekt mit vielleicht 2-3 Wochen oder 2-3 Monaten, stuff da ein paar Leute drauf und dann off you go. Das ist ja schon Company Building in dem Moment. Ja?
Also ums Ich meine, wenn man jetzt dem Bewerber sagen möchte, was er dann am Ende bei uns macht, ne, ist, glaube ich, auch schon entscheidend, dass unser Brot- und Buttergeschäft natürlich die Softwareentwicklung ist. Ne? Also ein klassisches Team ist irgendwas zwischen 3 bis 6 Leute, je nachdem. Wenn die Teams größer werden, splittet man das auf und dann sind es meistens Softwareentwickler und Architekten, ein Designer nochmal dabei oder ein Requirements Engineer und ein Scrum Master. Die mischen das so zusammen und die entwickeln das dann. Und wenn dann ich würde sagen, wenn dann nebenbei noch so Satelliten entstehen, wie dass man jetzt nochmal einen Finanzeinblick braucht oder einen Marketing-Einblick oder einen Branchenexperten, dann kommen so sogenannte Subject-Matter-Experts dazu, davon haben wir auch ein paar. Oder wir nehmen die eben extern mit dazu, das ist dann immer die bunte Mischung. Aber dieses, ich würde sagen, das große Heavy-Lifting bei der Xeta machen wir wirklich Softwareentwicklung und betreuend dadurch eben auch mit methodischer Beratung nebenbei.
Ihr habt ja schon gesagt, ihr seid in Mannheim. Wir sind ja auch heute in Mannheim. Mhm. Wo seid ihr noch so überall?
Also Karlsruhe ist unser Headquarter. Da hat damals alles angefangen, vor vielen, vielen Jahren. Ist auch unser größter Standort. Genau, sonst komplett zu Süddeutschland, Stuttgart, Frankfurt, würde ich jetzt auch einfach mal mit dazu zählen, zum Süden. dann Richtung Bayern, München, Nürnberg, oben im Norden Berlin, Hamburg, Leipzig im Osten. Braunschweig, jetzt habe ich bestimmt noch irgendeinen Standort vergessen, aber
die werden sich beschweren.
In ganz Deutschland sind wir unterwegs, genau, und suchen da eben auch mit Fokus alles rund um IT, Tech, Digitalisierung, Digitaltransformation.
Warum seid ihr in den ganzen Standorten? Also hat das was mit den Kunden zu tun, also dass ihr dann nah bei den Kunden sein wollt?
Vielleicht kann man sagen, es ist so eine Mischung. Ne? Also es gibt es gibt immer den Fokus darauf, in einem Gebiet zu sein, wo du möglichst viel auch Zugang zu Hochschulen, Unis hast und dort eben auch recruiten kannst. Wir gehen auf ganz viele Events dort, wir beteiligen uns an Vorlesungen, mit Praxisteil, die mal so eher Workshop-Formatik sind. Und das ist schon der große Fokus. Aber auch unsere Kunden wollen Nähe, ne? Also die wollen eine gewisse Regionalität haben. Das hat sich jetzt, würde ich sagen, mit dem ganzen New Work Remote ein bisschen geändert. Da sind dann die Teams schon eher auch gemischter und verteilter über Deutschland. Das hätte man sich wahrscheinlich vorher so gar nicht vorstellen können. Aber der ursprüngliche Gedanke ist, in irgendwie einer guten Nähe zum Kunden zu sein, aber auch einen Fokus auf den Recruiting- und Ausbildungsteil zu legen.
Und was wir natürlich auch sagen, wir gucken, also hier in Mannheim sind wir natürlich in perfekter Lage, fällt von dem Mannheimer Hauptbahnhof in unser Office rein, ganz neu alles und so weiter. Wir schauen natürlich auch, dass wir Standorte nehmen oder Büros dann auch nehmen, die gut erreichbar sind, gerade weil wir auch sehr standortübergreifend arbeiten. Das heißt, wir haben hier in Mannheim häufiger auch Kolleginnen und Kollegen von anderen Standorten und denen wollen wir es natürlich auch so einfach wie möglich machen, dann hierher zu kommen. Wenn du bist ja jetzt selber aus Frankfurt hierher gekommen und hast ja selber gesehen, dass der Weg super nah ist und man hier sehr, sehr gut herfindet, das ist schon auch wichtig. Und auch wichtig, also wenn du dir einen neuen Job suchst, magst du ja auch irgendwo zentral erreichbar arbeiten, wenn du ins Office kommen möchtest und nicht irgendwie mit Auto und Co. Das ist schon super und da schauen wir auch verstärkt drauf. Auch aus eigenem Interesse natürlich. Klar. Wir wollen ja auch alle gut ins Office kommen können.
Wie ist es, ihr habt es schon gerade angesprochen, mit natürlich auch Work from Home zum Teil. Wie ist es bei euch so aufgeteilt? Also seid ihr viel im Büro, seid ihr viel beim Kunden, seid ihr viel zu Hause?
Da kommt eigentlich so diese klassische Beraterantwort, es kommt drauf an.
Ja. Aber es ist auch Juristenantwort.
Genau, oder das. Aber es ist tatsächlich in dem Fall so. Also es kommt sehr stark so ein bisschen drauf an, in welchem Team bin ich oder vor allem in welchem Projekt bin ich, bei welchem Kunden bin ich. Grundsätzlich ist es erstmal so, dass wir sehr, sehr flexibel sind und jeder auch gerne von Remote arbeiten kann, wenn er das möchte. Ich denke, wenn man mal eine Zahl nennen will, ich glaube, man kann sagen, jeder von uns ist so 2 bis 3 Tage im Office. Und 2 Tage auch gern und gut mal zu Hause, einfach weil es halt praktisch ist. Und genau, also es kommt tatsächlich aufs Projekt an. Das heißt, das Projektteam entscheidet sich zum Beispiel, wir treffen uns einmal die Woche an Standort A, in der darauffolgenden Woche treffen wir uns einmal in der Woche an Standort B, einfach um da auch ein bisschen besser zusammenzuarbeiten zu können, weil Per hat es gerade angesprochen, es gibt jetzt viel dieses Remote Work, aber wir merken doch auch immer wieder so einfach aus den Teams heraus, dass die Leute das auch wollen. Sich mal vor Ort sehen, mal zusammenarbeiten, gerade wenn man irgendwie in Meetings sitzt, wo man mal was einfach beschließen will oder durchdiskutieren will, dann macht es einfach auch wieder mehr Spaß, in so einem Konferenzraum wie jetzt wir hier zu sitzen, Dinge zu diskutieren, mal was an die Wand zu scribbeln und das kommt immer, immer mehr. Deswegen ein guter Mix.
Ja, also ich muss sagen, ich finde es auch insofern ganz cool, im Büro zu sein, weil du einfach so dieses Ideen kurz austauschen, das ist einfach, ich finde es so viel einfacher zu sagen, ich gucke kurz rüber, ob jemand an irgendwas arbeitet oder ob ich gerade mal stören kann oder zu sagen, okay, ich schreibe über Slack, hey, wie sieht es denn aus? Und dann ist die Person vielleicht in einem Call und dann dauert es halt ein bisschen länger, bis die Antwort kommt und denkst halt so, okay, wenn die Antwort kommt, bin ich schon im nächsten Termin. Also das ist, ich finde, das Büro hat schon seine Vorteile, ja.
Und was bei uns auch cool ist, wenn du dann da bist, es sind ja auch immer andere noch da. Das heißt, man kann gehen zusammen in die Mittagspause, irgendwie auch mal so zwischendrin quatschen, sei es fachlich, privat, wenn es Fragen gibt. Und ja, für das schnelle Besprechen ist, ich gehe dann einfach zu Peer an den Platz und frage, hey, wollen wir mal über das oder das Thema sprechen oder zu Marc oder so, wenn wir auch laufende Bewerbungsprozesse zusammen haben. Das geht schon viel unkomplizierter, man muss sich nicht extra anrufen und sowas. Das ist schon schön und ja, die meisten kommen auch wieder ins Office. Gut, manche einmal im Monat oder so, aber wir haben ja auch keine Vorgabe, du musst so und so oft ins Office kommen. Das entscheidet ja auch jeder frei und das ist auch schön so. Also wir schätzen ja auch alle sehr bei Exeter, dass es keine Vorgabe gibt.
Und das heißt dann auch, dass du sagen kannst, okay, wenn ich jetzt irgendwo in Deutschland wohne, mich für Exeter interessiere, für die Projekte, kann ich auch so machen, okay, ich bin vielleicht relativ selten im Büro, weil ich vielleicht wirklich sehr remote lebe und dann fahre ich halt zum nächsten Standort und bin da halt relativ flexibel, wie ich das machen möchte.
Genau, genau. Ja. Also ich betone es auch immer schon in den Gesprächen. Ich meine, wir sind im Consulting, das heißt, wir leben von unseren Kunden und die Kunden sitzen ja jetzt meistens auch nicht direkt neben uns im Office, also oder am Heimatort. Also das heißt, man muss schon auch Bock haben, mal zum Kunden zu gehen. Jetzt nicht jeden Tag und auch nicht 4 Tage die Woche nonstop, aber viele gehen ja so alle 2-3 Wochen zum Sprintwechsel oder ähnliches dann auch mal zum Kunden. Je nach Kunde gibt es dann auch nochmal eine Werksführung oder sowas mit dazu. Das ist auf jeden Fall auch schön, da noch Einblicke zu kriegen. Also den Kunden können wir nicht aussparen, den gibt es, davon leben wir. Aber auch die Gestaltung drumherum, Office zum Kunde etc., das bespricht man ja dann auch entsprechend gemeinsam. Und wenn jetzt auch jemand sagt, ich kann aus privaten Gründen, wie auch immer, bin ich jetzt einfach an meinen Heimatort gebunden, ich kann aktuell nicht reisen oder so flexibel mal wohin kommen, dann ist das auch in Ordnung, dann bespricht man das gemeinsam. Mhm.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, also auch zum Kunden für den Sprintwechsel oder sowas. Könnt ihr da mal ein bisschen was erzählen? Weil so dieses Leben im IT-Consulting ist, glaube ich, für viele ein bisschen schwer vorstellbar von draußen, weil wenn du sagst, okay, Management-Consulting ist ja doch nochmal anders, dass du anders zusammenarbeitest mit dem Kunden. Könnt ihr da mal ein bisschen was zu erzählen?
Sehr gerne. Also vorweg kann man erstmal sagen, dass es großartig ist.
Vollkommen unvoreingenommen.
Genau,
das war neutral jetzt von dir. Gemacht,
ja, das war einfach genau. Neutral, großartig. Also so ein bisschen, wie arbeiten wir mit dem Kunden zusammen? Man kann grundsätzlich sagen, dass in den meisten Projekten arbeiten wir nach Scrum. Das heißt, wir teilen unsere Arbeit in Sprints ein. Meistens sind es 3-Wochen-Sprints. Kollegen, die jetzt irgendwie zuhören, werden jetzt vielleicht sagen, nein, wir haben 2-Wochen-Sprints, aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Das heißt, alle 3 Wochen, mal mindestens, treffen wir uns mit dem Kunden, remote oder vor Ort, das macht man dann je nach Projekt ab. Man beschließt sozusagen, welchen Scope arbeiten wir jetzt die nächsten 3 Wochen ab. Dann entwickeln wir, dann setzen wir quasi unsere User Stories, man spricht von User Stories um, und am Ende des Sprints präsentieren wir dann quasi unser Ergebnis. Während diesen 3 Wochen heißt es aber nicht, dass sich jeder quasi mit seinen Aufgaben irgendwie in sein stilles Kämmerchen zurückzieht, sondern wir im Dev-Team haben dann trotzdem mindestens mal einmal pro Tag morgens ein Daily. Das heißt, wir kommen da alle zusammen. Man synkt sich ganz kurz, woran arbeitest du gerade? Ganz wichtige Frage ist oft, wo hast du gerade Probleme? Das heißt, wo brauchst du vielleicht von einem Kollegen Unterstützung? Und auch innerhalb dieser 3 Wochen heißt es nicht, dass wir auch mit dem Kunden gar keinen Kontakt haben, sondern auch da finden dann wieder Termine, Refinements oder Plannings statt. Das heißt, wir bereiten quasi schon in den aktuellen 3 Wochen sozusagen die nächsten 3 Wochen schon vor. Und das ist dann quasi so dieser Rhythmus und dieser Turnus, in dem wir arbeiten.
User Stories, wie kommst du da drauf?
Wie ich auf User Stories komme, ist, dass nochmal vorgelagert steht so ein bisschen der Prozess, beziehungsweise der läuft auch immer so ein bisschen parallel, herauszufinden, was möchte denn der Kunde? Das heißt, der Kunde hat irgendwelche Anforderungen, die wir dann natürlich irgendwie in Feature umsetzen. Und da finden dann zum Beispiel Refinements statt, wo man das herausfinden kann, oder einfach Extratermine. Jedes Projekt strukturiert sich da auch so ein bisschen selbst, wie kann man am besten mit dem Kunden zusammenarbeiten. Und dann spricht man einfach mit dem Kunden, welche Feature möchtest du zum Beispiel im nächsten Quartal haben? Und dann definiert man, was genau dahinter steckt und versucht es dann eben auf ganz kleine Einheiten runterzubrechen. Und das sind dann wiederum diese User Stories, die ein Entwickler, ich sage jetzt mal über den Daumen gepeilt, vielleicht so in 1 bis 2 Tagen einfach umsetzen kann. Und mehrere User-Stories zusammen ergeben dann ein Feature und im besten Fall präsentiert man dann am Ende eines Sprints so ein Feature dem Kunden und sagt, ist das jetzt genau das, wie du es dir vorgestellt hast?
Ich finde das ein ganz spannendes Thema, weil es ist ja sowas, wo man ja auch so öfter mal in IT-Companies so ein bisschen die Challenge hat, dass man sagt, okay, also der Entwickler verliebt sich so ein bisschen in das Feature, ohne jetzt immer den Enduser im Blick zu behalten, was der eigentlich will. Wie stellt man das sicher, dass, also es soll schon mal vorgekommen sein, habe ich gehört. Wie stellt man sicher, dass das halt nicht passiert, dass man das Feature permanent anpacken muss, um dann am Ende festzustellen, eigentlich braucht es gar keiner.
Genau, also da helfen natürlich diese kurzen Sprintzyklen extrem. Also dieses schnelle Einarbeiten von Feedback. Das heißt, ich habe gar nicht erst die Chance, jetzt mal ein halbes Jahr einen goldenen Wasserhahn zu bauen und dann dem Kunden zu sagen, guck mal, was ich Tolles gebaut habe. Und er sagt so, das ist richtig toll, aber das wollte ich gar nicht. Genau. Also tatsächlich klar absprechen, was ist die Anforderung. Das heißt, wir haben in diesen User Stories auch sogenannte Akzeptanzkriterien. Die sind vorher abgesprochen und definiert. Das heißt, es ist eigentlich recht klar für beide Seiten, was soll am Ende dieser User Story bei rauskommen. Und dann eben einfach das sehr, sehr kurzfristige Feedback, was man einholt. Das heißt, ich bekomme allerspätestens in 3 Wochen eine Rückmeldung, ist das tatsächlich das, wie es sein sollte. Und wenn ich Anpassungen vornehmen muss, dann kann ich sie quasi nach 3 Wochen vornehmen und eben nicht nach, wie vorhin gesagt, einem halben Jahr. Also dieses wirklich sehr schnell Feedback einholen, ist da der Schlüssel.
Okay, und Das ist ja schon auch ein relativ komplexes System. Wie schafft man da auch gerade junge Menschen ranzuführen, die jetzt sagen, okay, ich habe vielleicht nicht Informatik studiert oder ich habe Informatik studiert, aber trotzdem heißt das ja nicht, dass ich jetzt, wenn ich jetzt meinetwegen super programmieren kann, dass ich in dieses System reinpasse?
Das ist eine sehr gute Frage. Mhm. Wir machen uns da ganz viel Gedanken drum. Und,
das dachte ich mir.
Nee, ohne Witz, ja. Das ist richtig herausfordernd. Also es gibt Absolventen, die können schon alles und es gibt welche, die haben vielleicht in den Vorlesungen mal programmiert. Also da ist vom Range alles dabei. Mhm. Und wir müssen natürlich, je nachdem, wie jemand zu uns kommt und wir uns dafür entschieden haben, dass er bei uns eben arbeitet. Ne? Also es passt menschlich super. Mhm. Wir sehen eine gewisse Grundvoraussetzung in den Skills, Capabilities, die da sind, wie stellen wir uns dann auf? Und für uns ist da total entscheidend, was bringen wir den Leuten in den ersten 1 bis 2 Monaten bei und in welche Projekte bekommen wir sie dann mit rein? Und das hängt ganz stark davon ab, wie der Marc so schön sagt, es kommt drauf an, ne? Was die Leute so mitbringen. Wenn du jetzt kommst und bist Backend-Entwickler, dann gibt es bei uns am Anfang von ein paar Kollegen immer ausgearbeitet so dieses klassische Java Spring Boot Tutorial. Ne? Das kennen die meisten bei uns irgendwie, das arbeiten die durch. Dann bist du nach so ein, zwei Monaten, bist du da, das Tutorial geht kürzer, aber nach 1-2 Monaten hast du da eigentlich echt einen guten Wissensstand. Und normalerweise geht es dann schon los, dass du eigentlich in einem Projekt drin bist und dann schon lernst. Die Herausforderung ist aber, wie schaffen wir das dann, das Team, das aktuell im Projekt ist und dann jemanden dazu nimmt, nicht zu überlasten? Und wie kriegt auch die Person genügend Wissen nebenbei noch angereichert über das eigentliche Projekt-Doing hinaus den ganzen Tag? Und da haben wir so Konzepte wie Skill-Coaching und Skill-Squads, wo sich dann eben die Leute... Beim Skill-Coaching können Sie sich jemand raussuchen. Es gibt so Koryphäen bei uns im Unternehmen, die einfach voll gut sind in den Sachen. Ne? Also ich meine, es braucht ja immer so ein bisschen Zeit, bis man der super Integration-Coder wird oder der super Backend-Coder oder der Cloud-Profi. Und dann sagen die Leute, hey, ich möchte aber mein Wissen auch weitergeben. Ne? So diese fachlichen Leads haben wir dann einfach. Und dann können die sich quasi ihre Leute raussuchen, die sie ein bisschen ausbilden wollen und zu denen sie auch immer, denen sie immer wieder irgendwie Antworten geben können auf ihre Fragen, weil die eben gerade ganz frisch starten und dann in irgendwelchen Spezialthemen irgendwelche kleinen Fragen haben, wo du einfach sonst, keine Ahnung, früher dann eine Woche lang an deinem Computer gesessen bist und Stack Overflow durchgesucht hast und einfach keine Antwort gefunden hast oder ein Doku wälzen musstest. Und so kannst du dann einfach mal jemanden, der super viel Erfahrung hat, fragen.
Genau. Also du hast, glaube ich, gerade das eine entscheidende Wort genannt, wie wir die Leute geonboardet bekommen, wie man so schön sagt. Mhm. Und das ist das Wort Team. Mhm. Also ich glaube, bei uns ist ganz entscheidend, bei uns ist das nicht so, du fängst hier an und wirst irgendwie allein gelassen und allein in ein Projekt gesteckt und musst dann einfach mal loslaufen, sondern eigentlich alle, die jetzt gerade frisch von der Uni oder so kommen, die haben diese Einarbeitung, von der Per gesprochen hat, kommen dann aber so schnell wie es geht auch in ein Projekt. Aber haben dann auch quasi in einem Projekt auch immer erfahrenere Kollegen, die sie quasi mit an die Hand nehmen. Das heißt, wir schaffen das eigentlich gemeinsam als Team, diese Leute einen guten Start für die zu gewähren. So, das ist, glaube ich, eigentlich der Schlüssel.
Was ja auch spannend ist, ne, an der Sache, jetzt bist du irgendwie, sagen wir mal, ein Jahr bei der Exeta dabei und hast so dein Onboarding, ne? Hast jetzt gelernt, wie arbeite ich, wie arbeitet die Exeta, wie liefere ich Selbstwertbeitrag, und dann bist du ja eigentlich schon derjenige, der den Nächsten wieder ausbildet. Ne? Also das ist quasi auch so ein bisschen dein nächster Karriereschritt. Ne? Wir haben das so aufgeteilt in Mitarbeiten und dann erstmal irgendwie für sich selbst schon eigenverantwortlich arbeiten und dann aber auch Verantwortung für andere übernehmen. Und da kann man sich dann quasi in seiner Perspektive auch weiter gestalten und Aufgaben übernehmen, wo man vorher wahrscheinlich gedacht hätte, hey, wieso soll ich denn irgendjemand mal was beibringen? Und auf einmal ist man dann schon derjenige, der das macht, betreut meine Abschlussarbeit oder hilft dann eben Leuten, die direkt von der Uni kommen, dabei, sich irgendwie weiterzubilden.
Es ist ja super, super stark, auch wenn man sagt, okay, ich verbinde dieses Fachliche zusammen mit Kundenarbeit, dass ihr sagen kann, okay, wenn ich die Leute empower, dann kriegen es die Leute halt auch super hin, andere Leute mitzuziehen. Genau. Und dann halt, okay, ich weiß, du kannst das, du kannst das, du kannst das, teil das doch mal, ist doch super. Und wirst ja dann auch sowohl fachlich als auch was die Skills betrifft, ja, deutlich besser in jedem Schritt.
Genau. Ein wichtiger Punkt ist auch noch, weil das bekomme ich ganz oft dann auch in den Gesprächen gestellt, ja, ich bin doch dann der Softwareentwicklung bei euch? Wie ist es dann mit dem Kunde? Bin ich dann überhaupt Consultant? Dann sage ich, ja, du bist auch Consultant, wenn du bei uns in der Softwareentwicklung bist. Wir sagen jetzt nicht, jeder muss 50-50, also 50% entwickeln, 50% Kunde. Das ist ja auch sehr individuell. So der ein oder andere sagt, ich möchte zu 80% irgendwie coden, aber finde auch manchmal mit dem Kunden super und stelle da dann mal mein Feature vor, was ich entwickelt habe. In einem virtuellen Gespräch oder mal vor Ort gibt es auch diejenigen, die sagen, ich finde das total spannend, ich würde diese Kundenkomponente gerne ausbauen wollen. Dann geht natürlich der Coding-Anteil ein bisschen zurück. Also das ist alles möglich bei uns. Genauso, ich starte im Backend oder im Frontend. Das heißt jetzt nicht, du musst die nächsten 10 Jahre Backend machen, sondern du sollst dich ja auch weiterentwickeln, dich breiter aufstellen können. Oder Backend ist für dich total fein und dann entwickelst du dich in die Richtung weiter. Das gehen wir dann ja auch gemeinsam an. Also wir haben jetzt nicht für jeden so, hier ist dein Softwarepaket, das machst du jetzt mal die nächsten 3 Jahre und dann gucken wir mal, sondern es ist ja ein Miteinander und man schaut gemeinsam, worauf hast du Lust, worauf hast du gar keine Lust, vielleicht hast du aber später mal darauf Lust. Also du wirst nicht festgenagelt, wenn du jetzt im Gespräch sagst, ich möchte nur Backend machen, später machst du vielleicht doch mal Frontend, dann freuen wir uns da auch drüber. Also es ist ein Miteinander und so auch ein Miteinander mit dem Kunden und diese Kundenkomponente wertet diesen ganzen Coding-Alltag oder diese Arbeit natürlich auch nochmal mit auf. Aber auch da, du musst jetzt nicht in deiner ersten Woche zum Kunden oder irgendwie einen Workshop halten oder eine Präsentation, wenn du irgendwie neu in den Job startest. Also geht es auch Step by Step und das entwickelt sich dann.
Ja. Also es ist ja trotzdem ganz cool, wenn man immer so ein bisschen aus seiner Komfortzone rauskommt, weil ja, nur so kannst du ja wachsen. Ja,
ja und die Kunden sind ja auch individuell. Da stimmt ihr mir wahrscheinlich zu. Das heißt, mit vielen sind wir auch per Du, manchen natürlich per Sie, manche Kunden kommen auch mal zu uns in die Büros, was super ist.
Es gab die Gründer, haben vorher eine andere Firma gehabt, die hieß CETA. Und dann gab es die Ex-CETA und dann war das die Ex-CETA.
Ja, aber gut, also das ist ja eine Story. Also das
ja, auf jeden Fall. Aber es ist jetzt irgendwie keine Story, die uns in dem Sinne prägt, glaube ich, sondern wir schauen, sondern der Name steht einfach so da, wie er da steht. Es
ist keine Abkürzung oder die Verbindung von verschiedenen Namen zusammengesetzt oder so, aber ja.
Jetzt habt ihr schon relativ viel erzählt, okay, was ihr macht, was euer tägliches Doing ist. Wie seid denn ihr damals zu Exeter gekommen?
Ich fange jetzt mal an, weil meine Geschichte am weitesten zurückliegt. Ich habe tatsächlich, ich wurde damals über, in meinem Masterstudium im letzten Semester, wurde ich angeschrieben über einen Recruiter, über Xing. Also das hat man damals noch benutzt, so hauptsächlich. Ja. Manche benutzen es immer noch. der hat dann gefragt, ob ich nicht mal irgendwie Lust hätte auf eine Abschlussarbeit. Und dann habe ich dem zurückgeschrieben, er mir dann aber nicht mehr. Und dann habe ich 2 Monate später nochmal geschrieben, wie es denn aussieht und so. Und dann hatte ich tatsächlich, ich glaube 3 Tage später, ein Bewerbungsgespräch mit der Exeter und einen Tag vorher mit meinem damaligen Chef auch zufälligerweise ein praxisbezogenes Hochschulprojekt, wo wir die Hochschul-App für die Hochschule Karlsruhe angefangen haben zu bauen. Und dann war er in dem Termin drin, meinte so, wir haben übrigens übermorgen zusammen ein Bewerbungsgespräch. Und dann habe ich da quasi das Bewerbungsgespräch gehabt, hat alles gepasst und dann habe ich meine Masterarbeit da geschrieben.
Über was?
Das war damals, Moment, skalierbare und performante Webarchitekturen. Da ging es drum, also da kam gerade Azure, so frisch an den Start, ne? Microsoft Azure Cloud. Und man konnte dann damals ein bisschen ausprobieren mit, ich habe Cloud-Computer und je nach Last fahre ich die dann rauf und runter. Und damit habe ich mich damals beschäftigt. Heute ist es irgendwie Bread-and-Butter-Geschäft, würde ich sagen. Und damals war das total neu und hochinteressant und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und wie ging es dann weiter?
Ich habe dann zum 1.1.2013 angefangen als Berater. War dann direkt bei einem Kunden in Österreich, so ein Getränkehersteller für Energy-Getränke. habe das ein paar Jahre gemacht und zusammen mit Kollegen habe dann ein Team aufgebaut, habe dann zusammen mit einem Kollegen eine Abteilung aufgebaut, die führen wir auch heute noch zusammen. Das hat sich dann über die Zeit entwickelt mit ganz vielen tollen neuen Kollegen und Kolleginnen, die dazukamen, die alle ihre eigenen Visionen und Ideen eingebracht haben, mit der dann irgendwie auch der Bereich gewachsen ist, aber wir auch immer stetig Einfluss darauf nehmen, wie sich die Exeter in Summe entwickelt.
Also du bist quasi so eine Art interner Entrepreneur?
Genau. So könnte man das wahrscheinlich sagen. Wir nennen das selbst nicht so, aber...
Ab heute nennen wir es.
Ab heute nennen wir es. Genau, ich nehme das für heute mal.
Gern geschehen, ja. Warum?
Warum wir das so nennen, nicht so nennen?
Warum du das gemacht hast. Also das ist ja jetzt... Das gehört ja auch ziemlich viel Initiative dazu, zu sagen, okay, ich will das machen, ich will das aufbauen, aber auf der anderen Seite gehört ja auch sehr viel Freiraum dazu, zu sagen, hey, wir lassen den Pär das mal machen.
Ich glaube, den Freiraum habe ich damals von meinen Führungskräften bekommen. Und ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen in der DNA von der Exeter drin. Ne? Also es gibt so eine Baseline. Wir müssen einfach eine gewisse Anzahl unserer Jahresarbeit auf Kundenprojekte machen. Damit verdienen wir Geld, damit können wir die Gehälter von unseren Leuten zahlen. Aber in der restlichen Zeit, das sind immer noch einige Tage, kann man sehr viel andere Sachen machen und sich überlegen, was man dann so entwickeln und sich ausdenken möchte. Aber ganz viel findet auch in der Entwicklungsarbeit bei den Kunden statt. Ne? Wenn du gemeinsam mit dem Kunden eine gute Partnerschaft etablierst, die meisten von unseren Kunden haben wir echt, echt lange. Ne? Also mit denen sind wir sehr lange gemeinsam unterwegs, haben Rahmenverträge, arbeiten mit denen an großen Projekten zusammen. Kann man dort auch sich immer weiterentwickeln, kann neue Projekte akquirieren, kann gemeinsam mit dem Kunden seine digitale Transformation gestalten. Und wenn einem das Spaß macht, dann hat man da jeden Freiraum und kann intrinsisch motiviert einfach seine eigene Karriere bei der Exeter auch vorantreiben. Und jeder bekommt auch den Freiraum.
Ich glaube, das ist die Antwort. Ne? Also warum hast du es gemacht? Weil du es konntest. Also weil die Exeter quasi einem wirklich die Möglichkeit bietet, sich, Gabi, du hast es vorhin auch schon gesagt, ne? Du hast einfach eine Vielfalt an Möglichkeiten, wo du dich hinentwickeln kannst. Du startest vielleicht als Entwickler, am Ende bist du vielleicht irgendwie interner Entrepreneur.
Das wäre jetzt aber meine Idee.
Genau,
das meine ich.
Ja, also ich meine, das macht's aus. Also ich finde jeden Tag irgendwie diese Vielfalt, diese Breite der Aufgaben finde ich cool. Also es gibt Tage, da sitze ich irgendwie 6 Stunden einfach zu Hause, habe einen Hoodie an und programmiere und will mit keinem anderen Menschen sprechen. Am anderen Tag sind wir beim Kunden vor Ort und diskutieren irgendwie das nächste halbe Jahr, welche Features es braucht. Und am dritten Tag sitze ich mit Mitarbeitern in Surefixes und bespreche denen ihre Weiterentwicklung. So. Also, und es ist alles irgendwie für sich eine richtig coole Aufgabe, macht mega viel Spaß. Und bei der Exeter kannst du halt irgendwie alles auf einmal machen.
Also du kriegst den Freiraum, du musst ihn aber auch nutzen, also du musst es auch wollen. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ne? Wir sind schon auch darauf ausgelegt, dass hier Leute auch herkommen, die Karriere machen wollen.
Mhm. Ne? Aber das ist ein super wichtiger Punkt, weil sie sagen, okay, ich bin jetzt eigentlich super happy damit, so Status Quo zu erhalten. Das ist ja dann ein anderes Mindset auch. Ja.
Tatsächlich ist es aber so, dass wir uns schon auch darüber freuen, dass wir eine sehr geringe Fluktuation haben für eine IT-Beratung. Und dass bei uns Leute, auch wenn sie jetzt nicht sagen, sie wollen keine Ahnung, Teamleiter werden oder Abteilungsleiter werden oder Partner werden, sondern sie wollen einfach nur beim Kunden die Entwicklung, was heißt einfach nur, ne, das ist unser Kernbusiness, beim Kunden neue Projekte zu akquirieren, können sie das auch machen. Sie können aber auch einfach nur der erfahrene Entwickler in einem Projekt sein. Und das ist bei uns alles möglich. Wir brauchen alle. Das heißt nicht, dass jemand, der ein Team leitet, wichtiger ist als jemand, der einen Kunden entwickelt oder jemand, der sich in der Technologie super auskennt. Diese drei Ausprägungen sind alle super, super wichtig. Und am Ende kommt es immer da zusammen, wo wir gemeinsam im Projekt arbeiten und der Kunde uns dann eine gute Projektbewertung im Nachhinein gibt. Ne?
Jetzt haben wir schon ein bisschen gehört, wie Pär hier gestartet ist. Wie war es bei dir?
Bei mir war es eigentlich, glaube ich, sehr, sehr klassisch. Ich war mit dem Studium fertig und habe mich gefragt, wo fange ich an zu arbeiten oder wer möchte, dass ich bei ihm arbeite. Ich habe die Exeter tatsächlich schon gekannt. Also ich habe einfach mal so geguckt, es gibt so für Firmen, die mich interessieren. Ich habe die Exeter gekannt, aber ich habe mich nicht aktiv beworben, sondern da gab es damals so ein Portal, da konnte man halt sein CV hochladen und IT-Firmen haben einen dann angeschrieben. Und so war das dann auch. Und dann kam es zum ersten Vorstellungsgespräch. Und dann, glaube ich, habe ich mich auch für die Exeter entschieden, einfach wegen den Menschen. Also weil es einfach so vom Bauchgefühl her war das so, hey, mit denen möchte ich, glaube ich, zusammenarbeiten. Und genau das hat sich auch bis heute bestätigt. Also wenn du mich fragen würdest, warum ich hier gerne arbeite, dann ist es mit Sicherheit alles, was wir jetzt gerade mal aufgezählt haben. Und aber einer der Hauptpunkte ist mit Sicherheit auch, dass wir einfach eine coole Truppe sind hier und ich jeden Tag echt gerne mit meinen Kollegen zusammenarbeite. Und das war damals mein Bauchgefühl und es hat sich bis jetzt auch so bestätigt.
Ja. Ich finde es immer interessant, wenn man mit IT-Unternehmen spricht. Alles, was im Bereich Technologie ist, ist irgendwie so, okay, am Ende ist es eigentlich das Team, was entscheidend ist. Also habe ich ein gutes Team an Leuten, weil, habe ich coole Projekte, kann ich mich da drin wiederfinden, kann ich mich damit identifizieren, kann ich Sachen vorantreiben, aber halt vor allen Dingen, ey, passt das Team? Habe ich denn mit den Leuten Spaß, ja?
Definitiv. Und auch nur, wenn es im Team und zwischen den Leuten passt, wird ein erfolgreiches Softwareprojekt raus. Also das ist ganz wichtig. Ich habe witzigerweise erst vor 2 Wochen für einen Kunden so ein bisschen über Softwarequalität was referieren dürfen. Und auch da war eigentlich eine Kernaussage, wenn das Team, das da zusammenarbeitet, auch zwischen uns und dem Kunden nicht funktioniert, das heißt dieser ganze Zusammenarbeitsprozess nicht funktioniert, dann kann alles andere noch so gut sein, aber dann wird es wahrscheinlich am Ende zu keiner, es wird vielleicht klappen, aber es wird nicht dieses hochwertige Softwareprojekt sein. Und schönstes Beispiel war eigentlich letzte Woche, saßen wir mit dem Kunden zusammen und haben nachmittags einfach ein paar Workshops gemacht und Dinge fürs nächste Jahr so ein bisschen besprochen. Und am Ende haben wir so eine kleine Feedbackrunde gemacht, wie man das halt heutzutage macht, was war gut, was war schlecht. Und da kam das Feedback vom Kunden so, man merkt eigentlich gar keine Unternehmensgrenze. Also es ist gar nicht so dieses, da ist der Kunde, wir sind der Dienstleister, sondern es ist, glaube ich, oft, wir gehen da mit Leidenschaft in die Projekte rein. Wir machen die Projekte so ein bisschen auch einfach zu unseren Projekten und wollen einfach gemeinsam mit dem Kunden als Partner ein gutes Ergebnis erzielen. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich so, ja, das ist der Kern. Und da sind wir natürlich bei dem, was du gesagt hast, das funktioniert nur, wenn Menschen auch gut miteinander zusammenarbeiten.
Da passt aber auch wieder so dieses, unser Claim, ne? Hightech with a Heartbeat. Also gerade, da steckt jeder sein Herzblut rein und es ist nicht irgendein Projekt, was ich für den Kunden mal irgendwie mache und dann wird es schon passen zur Deadline, sondern das soll perfekt sein, das soll hohe Qualität haben, der Kunde soll happy sein und wir wollen damit auch happy sein. Und so stehen natürlich dann auch Folgeaufträge, die Kunden empfehlen uns. Das würden sie sicherlich nicht so fleißig machen, wenn sie denken, oh Gott, können wir eigentlich auch irgendeinem IT-Consulting-Unternehmen geben, aber wir wollen es der Exeta geben, weil das hat super funktioniert und da haben die Leute echt auch Bock und sind erreichbar und gehen halt einfach noch so diese extra, machen noch die extra Meile für mich und haben halt auch echt eine Ahnung. Deshalb kommen die meisten ja auch zu uns, weil sie das schätzen.
Jetzt, Gabriele, jetzt kannst, musst du auch noch erzählen, wie du als Nicht-Techie
gekommen bist. Genau, ich habe, also vor Exeta habe ich schon 6 Jahre Berufserfahrung gesammelt, auch im Recruiting, in der Personalberatung. Also da komme ich her, da habe ich gelernt, habe ich das Telefonieren gelernt und wie ich mit verschiedensten Charakteren umgehe. Ich habe da viel im Kommunikations- und Marketingbereich sich rekrutiert, also ganz was anderes von der Zielgruppe auch, würde ich sagen. Und dann war für mich aber auch klar, okay, wenn es im Recruiting weitergeht, dann möchte ich was mit, also im IT-Umfeld machen, im Digitalumfeld. Das sind nochmal andere Rollen. Das habe ich davor noch nicht gemacht, fand ich aber spannend, obwohl ich jetzt nicht coden kann oder Code lesen kann oder sonst irgendwas. Genau, und dann, ich war ja 3 Jahre im Ausland und habe mich dann so zu den Endzeiten vom Ausland quasi dann beworben. Mich bei Exeta auch beworben, weil ich gesehen habe, Mannheim passt gut, so ich komme aus der Heidelberger Ecke. Na, dann habe ich mich da beworben und 10 Minuten später hat mein damaliger Teamlead angerufen und hat gesagt, ja, wunderbar, ein paar Rahmendaten haben wir noch besprochen, wann könnte ich anfangen und so weiter. Genau, und dann irgendwie 3 Tage später hat er mich dann zum Gespräch eingeladen. Das war ja noch während Corona komplett, alles virtuell und genau, dann hatte ich 2 Gespräche. Und dann habe ich angefangen im März 2021. Ja, cool. Während Corona alles erstmal virtuell, war auch spannend. Große Herausforderung auch, aber hat sehr gut gepasst, auch mit dem Team. Genau, sind da eine coole Truppe, auch in ganz Deutschland verteilt. Und hat jeder seine seinen Standort sozusagen und auch teilweise unterschiedliche Fachbereiche, unterschiedliche Stellen auch im IT-Bereich. Und genau, jeder hat noch so seine Fokusthemen, habe ich ja vorhin schon gesagt, da so Employer Branding, Personal Marketing mein Fokusthema noch.
Wenn wir jetzt 80% der Leute hier im Mannheimer Standort fragen würden, warum sie da sind, dann unter anderem wegen Gabi.
Ja, also das Schöne ist natürlich in der Personalberatung, da stelle ich Leute ein, aber die sehe ich dann nachher nicht wieder. Also die fangen dann haben dann bei den Kundenunternehmen angefangen, keine Ahnung, was aus denen geworden ist, so ganz vereinfacht gesagt. Aber hier stelle ich ja wirklich meine Kolleginnen und Kollegen ein, die ich jeden Tag sehe oder nicht jeden Tag, aber häufiger mal. Und begleite ja wirklich den gesamten Prozess so vom ersten Telefonat bis zum Ende und dann natürlich auch über die Zeit. Und ich weiß noch so meine ersten Einstellungen, die sind auch noch im Unternehmen, was schön ist. Und ja, ist ja auch super zu sehen, was wird aus den Menschen, wie entwickeln die sich. Und ja, der ein oder andere kommt dann auch nochmal irgendwie an meinen Tisch und sagt, ey, cool, dass es damals geklappt hat, voll Spaß gemacht und so, ist ja dann auch ein schönes Kompliment, dass der Prozess gut gelaufen ist und dass ja, die happy sind und immer noch da sind.
Jetzt seid ihr ja in der Situation, wo ihr ja auch sehr viel berücksichtigen müsst, was draußen passiert. Also jetzt letztes Jahr ChatGPT als große Revolution, das ganze Thema, du hast eben über Cloud gesprochen, was ja vor einigen Jahren noch so ein bisschen exotisch war. Heute, okay, on-premise, okay. Okay, wie stellt ihr sicher, dass ihr halt an diesen ganzen Themen dran seid, dass ihr halt auch sprechfähig seid, wenn euch Kunden fragen, hey, weißt du was, ich habe gestern was zu ChatGPT gelesen, also schwamm mal ein Jahr zurück, ich lese was zu ChatGPT, ist das was für uns, ist das relevant für uns und so weiter, wie bleibt ihr da dran?
Also grundsätzlich ist es so, die Leute, die bei uns arbeiten, ne, die meisten haben studiert oder haben irgendeine wichtige IT-Ausbildung gemacht. Das heißt, die sind alle mal hoch motiviert, sich weiterhin mit Themen zu beschäftigen und lebenslang zu lernen. Müssen das auch eigentlich für ihre Softwareprojekte, weil der Kunde immer mit einer Anforderung um die Ecke kommen kann, die du noch nicht gehört hast und dir überlegst, hey, wie mache ich denn das jetzt? Ne? Gerade in dem Setting musst du dich ständig versuchen weiterzubilden. Wir legen da auch einen großen Wert drauf. Also du solltest mindestens 2 Weiterentwicklungsmaßnahmen pro Jahr so oder so machen. Wir planen auch die Budgets für ein. Deswegen muss man eben nicht 100% seiner verfügbaren Arbeitszeit aufs Kundenprojekt chargen und dort irgendwie im Prunkenprojekt arbeiten, sondern du hast halt eben deine, keine Ahnung, 15 bis 20 Tage pro Jahr on top, die du zur freien verfügbaren Weiterentwicklung nutzen kannst. Das sind mal so die Sachen, wo sich die Leute selbst weiterentwickeln. Mit den Hype-Themen muss man natürlich ein bisschen strukturierter umgehen. Also ich bin mal gespannt, ob sowas wie LLM und ChatGPT, ob das nochmal kommt in den nächsten Jahren. Wahrscheinlich wird dieses Statement sehr schlecht altern, glaube ich jetzt schon. Aber das ist schon nochmal so ein extra Ding gerade. Ne? Und so Sachen nehmen wir uns dann eben raus und haben dann für das Thema insbesondere natürlich auch unser Data Lab, aber auch jemanden, der dann wieder André Lindenberg dann Fellow ist und sich nur um das Thema kümmert. GenAI, IT Modernization, wie passen diese Sachen zusammen? Und fokussieren uns dann eben drauf und tragen diese Sachen nach außen, gemeinsam auch mit unserem Brand-Team. Ne? Also wir publizieren ganz viel zu den Themen, die gerade irgendwie wichtig sind. Wenn man jetzt und haben dann natürlich auch Schulungen, ne? Wenn man jetzt irgendwie auf learntoprompt.exeter.com geht, ne, dann kann man also selber Prompting lernen, teilen wir gern mit unseren Kunden, weil die natürlich auch, klar, die kriegen das alles mit, was geht mit ChatGPT, aber wie lerne ich das dann und wie kann ich das mal machen, geben wir denen dann an die Hand, haben eigene Schulungen selbst dafür. Bei Architekten erwarten wir mittlerweile, dass sie verstehen, wann ich sowas einsetzen kann und was nicht, und dann muss ich mich natürlich auch da weiterbilden. Haben dann unterschiedlichste Tools, wo ich mir Online-Kurse angucken kann. Also richtig, richtig viel. Und müssen natürlich auch die Leute dann, gerade wenn es um die Themen Cloud, Azure und AWS geht, musst du die Leute auch durchzertifizieren. Das ist ganz wichtig dort. Und dann hast du einfach dieses große Spektrum an Themen. Und alle kleinen Rädchen in der Exeter arbeiten dann zusammen, dass unsere Kunden auch verstehen, hey, die können mir bei dieser Lösung helfen oder fragen uns eben auch, hey, welche Use Cases seht ihr denn bei GenAI? Lasst uns mal drüber sprechen. Komm, wir setzen uns mit dem Fachbereich zusammen. Wir machen da jetzt einen Prototypen, machen MVP, gucken mal, steigern wir wirklich die Effizienz von unseren Mitarbeitenden, die eure Software benutzen durch die Hinzunahme von GenAI? Also da gibt es wirklich tausend Sachen und wir müssen da immer dranbleiben und da führt einfach kein Weg dran vorbei.
Meetups machen wir noch, haben auch mit Kunden gemacht, so war gerade vor kurzem auch zu GenAI. Oder also jeder Kollege, jede Kollegin ist auch offen dafür oder darf sehr gerne auch mal auf eine Fachkonferenz gehen, natürlich, sei es als Speaker oder einfach als Teilnehmender. Ja, also ich meine, deshalb kommen die Kunden ja zu uns und wenn wir da nicht up to date sind, aber deshalb kommen ja auch viele zu uns, weil sie da ja Lust drauf haben und viele sagen mir dann im Gespräch, ich arbeite da in der Firma XY, das ist alles so veraltet und noch die Version von vor 3 Jahren so ungefähr. Das wollen ja viele auch einfach nicht mehr. Die wollen ja up to date sein und sind so natürlich auch viel besser aufgestellt und auch für uns viel einsatzbreiter, wenn der Tech-Stack auch stimmt und die Kenntnisse stimmen.
Genau, Tech-Stack ist auch ein guter Punkt. Also wir versuchen das tatsächlich auch immer in den Projekten einfach up-to-date zu sein. Also auch gerade, wenn wir jetzt ein Projekt starten irgendwie und haben eine, ich nenne jetzt mal eine Angular-Version, die ist dann veraltet, da kommt jetzt irgendwie Angular 17 oder so raus, dann ziehen wir das auch in Absprache mit dem Kunden natürlich hoch. Das heißt, wir updaten da auch immer unseren Tech-Stack und versuchen da sehr, sehr modern zu bleiben. Und das Gleiche ist so ein bisschen das, was Per gerade gesagt hat, dass wir unsere Mitarbeiter natürlich auch enablen, so die neuesten Sachen am Markt einzusetzen. Das ist nicht lange her, haben wir zum Beispiel allen Mitarbeitern auch eine Lizenz für GitHub Copilot zur Verfügung gestellt. Das heißt, auch unsere Entwickler können einfach mit den modernsten Technologien und Frameworks einfach arbeiten und dürfen die dann beim Kunden einsetzen, was uns einfach auch immer sehr, sehr modern hält.
Was war für euch so etwas, wo ihr sagen würdet, in den letzten Jahren, das hat euch echt so brutal beeindruckt, so an Trends, an Dingen, die ihr bei euren Kunden mitbekommen habt, wo ihr gewirkt habt oder wo auch ihr sagen würdet, okay, also zum Beispiel für mich war, ich sag, ChatGPT was ich sag, unvorstellbar war vorher. Das wäre so die Sache, die ich mir so reinwerfen würde, die mich so in den letzten Jahren brutal beeindruckt hat.
Also was ich sehr spannend finde bei unseren Kunden ist, die sind ja total dem Druck ausgesetzt, was ihren Wandel angeht. Ne? Alles muss effizienter werden, noch digitaler. Die müssen sich alle neu aufstellen, müssen sich überlegen, strukturiere ich mich jetzt nach Safe, mache ich irgendwie eine reine Produktorganisation, mache ich ein Spotify-Modell, mache ich nur Scrum of Scrum, verbinde ich die Sachen vielleicht miteinander. Das heißt, die sind die ganze Zeit im Wandel, müssen ihren Fachbereich und ihre Fachlichkeit sowohl in Richtung Kunde als auch in Richtung ihrer IT neu strukturieren, haben da total den Druck. Ne? Und dann steht da in der Ecke ein altes Kobold-System. Bam, was macht man jetzt? Und diese Sachen miteinander zu verbinden, also zum einen, die Kunden machen das selbstständig sehr gut, aber sie dabei zu unterstützen, ihre Organisation flexibler und wandelbarer aufzustellen, aber auch dann gleichzeitig mit ihnen gemeinsam die IT-Systeme zu modernisieren. Also das beeindruckt mich jeden Tag immer aufs Neue und macht uns auch riesen Spaß, da immer die Themen bei unseren Kunden zu machen. Also vor kurzem habe ich mit einem Kollegen diskutiert, so, dass man das erste Mal, wenn man mit so einem Legacy-System irgendwie in Verbindung kommt, denkt man so, oh nee, was ist denn das jetzt? Aber eigentlich ist es dann so, dass man gerade da total die Chancen hat, die Prozesse neu zu gestalten, gemeinsam mit dem Fachbereich das neu aufzuziehen, aber auch neue Technologien einzusetzen und mal wirklich Stück für Stück diese Software zu zerlegen, intelligenter hinzustellen und da eben auf einen Stand zu kommen, der irgendwie das Unternehmen, das diese Software dann benutzt, auch wieder nach vorne bringt und keine Ahnung, im Zweifel dann halt den Shareholder-Value verbessert. Ne? Also so ist es am Ende des Tages. Der Kunde bezahlt unser Gehalt und irgendjemand bezahlt auch das Gehalt vom Kunden. Und wir versuchen ihn einfach effizienter aufzustellen. Und also das Thema GenAI, das schlägt da nochmal genauso rein. Also ein besseres Verständnis zu bekommen für die eigenen Prozesse, Process Mining, IT-Architekturanalysen, ich bekomme irgendwie ein Altsystem in die Hände und kann dann irgendwie drei, vier Wochen später sagen, was das im Ganzen tut und wie man es am besten für die Zukunft schneiden sollte. Macht total viel Spaß. Und man darf aber auch nie vergessen, dass man die Leute on top noch mitnehmen muss. Ne? Also egal, wie schnell wir Techies sind, um irgendwie ein System zu zerlegen, wenn der Fachbereich nicht genauso den Wandel möchte und den Change, dann passt das meistens dann nicht mehr zusammen. Das beeindruckt mich so ein bisschen jeden Tag.
Ja, also ansonsten, du hast es sicherlich gesagt, ne? Also ChatGPT, ich glaube, da könnten wir jetzt länger drüber reden. Das ist definitiv irgendwie so ein Gamechanger. Ansonsten aber auch, wir haben vorhin schon gesagt, so das ganze Thema Cloud ist natürlich die letzten Jahre irgendwie riesig geworden. Also und da so die Themen, wie schneide ich dann vielleicht auch meine Architekturen? Also was habe ich für eine Architektur, damit das ganze System irgendwie skaliert, dass es ausfallsicher ist, dass es wartbar ist? Und da ist natürlich auch richtig viel passiert. Ne? Also wenn ich jetzt mal so ein bisschen als Buzzword so die Themen auch DevOps und Automatisierung, CI/CD in den Ring werfe, so einfach was da die letzten Jahre auch passiert ist und wie man verstärkt einfach darauf setzt, wie kriege ich wirklich automatisiert, abgesichert, abgetestet meine Software ja, in die Cloud und so für jeden zugänglich und laufe da quasi auch ausfallsicher. Viele, viele, viele spannende Themen, die da einfach auch so in Richtung Architektur und Infrastruktur passiert sind.
Also auch wieder ganz viel in Richtung Effizienz. Ne? Also früher habe ich irgendwie Blech gebraucht, habe dann vielleicht noch mein eigenes Rechenzentrum gehabt. Das brauche ich heute gar nicht mehr alles. Vielleicht sind die eigentlichen Kosten für die Software oder für die Rechenkapazität, die ich mir miete, höher. Aber in Summe bin ich natürlich effizienter und kann überhaupt nicht an DevSecOps Standards mich halten im Vergleich zu, also ich kann es machen, aber ich kann niemals so gut sein wie einer von den Cloud-Providern. Die haben so viel Kapazität und wir sind da einfach happy, dass wir da recht gut aufgestellt sind, das immer ganz gut zusammenzubringen und halt zu sagen, okay, Leute, lasst es Cloud-Native mal machen, lasst es mal Cloud-Native machen und nutzt die Ressourcen anders. Überlegt euch, wie ihr es genau machen müsst. Müssen nicht immer einzelne Applikationsserver sein, man kann auch mal ein bisschen anders denken und die Skalierbarkeit kommt dann von ganz allein, wenn man sie braucht.
Mega.
Siehst, wir sind voll in den IT-Themen.
Perfekt, perfekt, cool. Nee, vielen, vielen Dank euch drei. Hat echt Spaß gemacht. Und ja, schön, dass wir hier sein durften.
Sehr danke gerne. Danke dir, Benjamin. Bis bald.
Bis bald. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt natürlich alles auf der Exeter-Seite finden. Bis zum nächsten Mal.